Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Buch Rut, und zwar aus Kapitel 4, die Verse 13 bis 22. Rut, Kapitel 4, die Verse 13 bis 22. Wir sind in einer Predigtreihe und die letzte Predigt ist schon etwas länger zurück. Ich darf das ganze Kapitel zunächst lesen, aber die Predigt, die konzentriert sich dann auf die Verse 13 bis 22, also auf den letzten Teil des Buches Rut. Wir hören Rut Kapitel 4, Vers 1. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setz dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum dachte ich dir, den Vorschlag zu machen: Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, denn ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen: Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. Und so sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich. Und er zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kiljon und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tama dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß, und sie wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron, und Hesron zeugte Ram, und Ram zeugte Aminadab, und Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Alles gut. Gnade sei mit euch und Friede. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, womit endet dieses Buch von Ruth, mit dem wir uns jetzt schon mehrere Sonntage beschäftigt haben? Man könnte antworten: Hier wird uns eine Art Happy End geschildert. Aber bitte lassen Sie uns dann genau darauf achten, was so ein Happy End im Wort Gottes ist, wie es aussieht. Ganz gewiss ist das, was hier geschildert wird, etwas anderes als das, was wir normalerweise als Happy End bezeichnen. Denn anders als in der bürgerlichen, neuzeitlichen Romanliteratur steht hier nicht ein Mensch im Mittelpunkt. Vielmehr wird gerade am Schluss des Buches Ruth die Spannung zwischen einerseits dem Privaten und andererseits dem Öffentlichen, oder sagen wir richtiger, zwischen dem Familiären und der Heilsgeschichte Gottes deutlich. Auf den ersten Blick erscheint das, was hier geschildert wird, spannungsfrei. Man könnte fast sagen, idyllisch. Oma Naemi mit dem Kind von Boas und Ruth auf dem Schoß. Die Nachbarinnen stehen drumherum und wohl, wie das so üblich war, palavernd und schnatternd. Jeder will das Baby anschauen, am liebsten auch einmal auf den Arm nehmen, es drücken. Vor unseren Augen entsteht das Bild einer fröhlichen, heiteren, harmonischen Atmosphäre. Aber das ist nur das eine, das uns mitgeteilt wird. Denn bei genauerem Hinsehen mündet das Buch Ruth nicht in eine familiäre Idylle. Vielmehr wird uns am Ende des Buches ein Geschlechtsregister mitgeteilt. Und wenn wir genau sind, 2 Geschlechtsregister. Erst lesen wir ein kurzes Geschlechtsregister. Obed, er ist der Vater Isais, des Vaters David. Ruth 4, Vers 17b. Und dann noch einmal detaillierter, vollständiger und vor allem in größerem Zusammenhang, angefangen von Peres, in den Versen 18 bis 22. Bereits dieses zweifache Geschlechtsregister, ihr Lieben, erinnert an den Beginn des Neuen Testamentes. Etwa an Matthäus 1, da heißt es in Vers 1 auch zunächst einmal: Buch des Geschlechts Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus 1, Vers 1. Bereits das ist also ein Geschlechtsregister, wenn auch ein kurzes. Im Anschluss daran wird uns dann ein wesentlich ausgiebiger die Herkunft Jesu in dreimal 14 Generationen mitgeteilt. Matthäus 1, die Verse 2 bis 17. Das ist eine Parallele zwischen dem, was wir hier im Buch Ruth lesen und dem, was wir in Matthäus 1 lesen. Ich verkündige Ihnen heute das Wort Gottes unter dem Thema: Gottes Gnadenbund blickt auf David und weiter auf den großen Sohn Davids. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, die sogenannten Kleinigkeiten des Lebens sind nicht klein. Zweitens, Ahnungen, Sehnsüchte, Hoffnungen im Blick auf die Zukunft. Und drittens, der Knecht ist gekommen und der wahre Knecht, er wird kommen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die sogenannten Kleinigkeiten des Lebens. Sie sind nicht klein. Ihr Lieben, viele Bibelleser werden von Geschlechtsregistern abgeschreckt. Alles nur Namen, so sagen sie, und sie denken, nichtssagende Namen. Aber dazu muss man wissen, dass bei den Israeliten Geschlechtsregister ungefähr dieselbe Funktion hatten wie bei uns Jahresstatistiken oder Jahresrückblicke oder auch Jahrhundertrückblicke. Ein Geschlechtsregister war eine komprimierte Form, in der man Geschichte berichtete oder auch Bilanz zog. Wir wollen also nicht sofort abschalten, wenn wir hier von einer Geschlechterabfolge lesen. Vielmehr wird gerade durch dieses Register die im Buch Ruth berichtete Familiengeschichte mit allen ihren Tiefen und ihren Höhen, mit allen ihren Enttäuschungen und Hoffnungen und auch den Glücksmomenten, die dann in einem wunderschönen Familienbild endet, hineingenommen in die Geschichte des Stammes Juda. Am liebsten möchte man von dem hier Berichteten ein Foto machen, um es über irgendwelche Medien dann zu verbreiten. Aber mit und durch den Namen David werden wir auf eine nationale, ja, ich sage auch mal auf eine internationale Ebene gewiesen. Mehr noch, der Name David steht nicht nur für einen berühmten König aus der frühantiken Geschichte des Vorderen Orients. Vielmehr erinnert uns dieser Name daran, dass die Bibel hier von einem Vorfahren unseres Herrn Jesus Christus spricht. Und damit nimmt uns dieser Name hinein in die Rettungsgeschichte Gottes. Er weist uns hin auf Gottes Heilswerk in dem großen Sohn Davids. Erinnern wir uns, wie der Engel Gabriel zu Maria kam. In Nazareth betonte er, dass der aus der Jungfrau geborene Sohn Davids genannt werden wird. Erinnern wir uns ferner daran, dass der Engel des Herrn es ausdrücklich gegenüber den Hirten betonte: Euch ist heute der Heiland geboren in Bethlehem, der Stadt Davids. Der Engel sprach nicht nur von Bethlehem, er sprach nicht nur von der Stadt, die uns im Buch Richter begegnet war, und zwar in einer sehr abschreckenden Weise, und die dann für die hier im Büchlein Ruth geschilderten Ereignisse der lokale Hintergrund war. Nein, Bethlehem, das ist für den Engel die Stadt Davids. Und hier am Schluss des Buches Ruth wird durch den Namen David die Stadt Bethlehem und die Familiengeschichte der Naomi, der Ruth und des Boas in die Heilsgeschichte Gottes hineingenommen. Übrigens vermute ich nicht, dass Boas und Ruth selbst die heilsgeschichtliche Bedeutung der Geburt ihres Sohnes erkannten. Schon gar nicht haben sie sich damit direkt am Kommen des vorausgesagten Königs mitgearbeitet. Jedenfalls war ihnen das nicht klar. Eventuell könnte man ja auf den Gedanken kommen, Boas, das sei ein führender Mann innerhalb des Stammes Juda gewesen und er sei sich seiner besonderen Stellung bewusst und er habe dadurch, dass er sich Ruth zur Frau nahm und mit ihr ein Kind bekam, ganz bewusst an der Königslinie gestrickt. Aber ich denke, das ist nicht richtig. Das Geschlechtsregister wurde erst im Nachhinein aufgeschrieben. Damals, in der Situation selbst, in der Boas lebte, damals in der finsteren Richterzeit, war die Lage und die weitere Entwicklung alles andere als eindeutig. Es war keineswegs so klar, wie die Linie hin auf den Messias verlaufen werde. Vermutlich ist uns bekannt, dass wir in den vier Evangelien zwei längere Geschlechtsregister haben. Eines finden wir, ich sagte es bereits, am Anfang des Evangeliums nach Matthäus, und das andere steht im Lukas-Evangelium, im dritten Kapitel. Und was jedem Leser auffällt bei den aufgezählten Namen, ist, dass die beiden Geschlechtsregister keineswegs die gleichen Namen nennen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich für den, der etwa einmal die Geschichte einer Königsdynastie verfolgt hat. Nicht, da gehen die Linien häufig ebenfalls durcheinander. Und es ist keineswegs ausgemacht, wie Geschlechterlinien zu verfolgen sind. Und daran wird eines anschaulich: die Klarheit, die Eindeutigkeit, die bekommen wir erst immer im Nachhinein. Wir sehen sie nicht, wenn wir mittendrin stecken. Während des Lebens ist vieles wirr, unübersichtlich. Nicht weniges erscheint widersprüchlich, zumindest aber für andere Möglichkeiten auch offen. Kurzum, ich meine, Boas und Ruth, sie handelten hier nicht in heilsgeschichtlichem Bewusstsein. Sie arbeiteten nicht willentlich am Kommen des vorausgesagten Königs. Dass sich so ihr Handeln auswirkte, das ist erst späteren Generationen deutlich geworden. Sie selbst sahen bis zum Ende ihres Lebens nicht, wie wunderbar Gott in ihrem Leben gehandelt hat. Und auch wir, ihr Lieben, sehen vieles in unserem Leben nicht. Ähnlich verhielt es sich einmal bei Elkana und Hanna. Von ihnen lesen wir am Beginn des Buches Samuel. Auch sie wussten nicht, dass es ausgerechnet einmal ihr Sohn Samuel sein wird, also der, für den Hanna so intensiv gebetet hatte, der der Wegbereiter zweier Könige werden wird, und zwar von Saul und dann auch von David. Zwar standen sie in der Erwartung eines Königs, immer wieder heißt es bereits im Buch Richter am Ende, dass es damals keinen König in Israel gab. Aber das klang ja keineswegs ausschließlich hoffnungsvoll. Bisweilen klang es sogar sehr resignierend, zumindest aber verzagt. Die Frage schwelte, wie soll es weitergehen mit dem Volk Gottes damals am Ende der Richterzeit? Und dieses Einmünden der Familiengeschichte mit all seinen Desastern und auch Kümmernissen, mit all den innerlichen Zerrissenheiten und Tiefpunkten, denken wir daran, als in Moab den drei Frauen ein Ehemann nach dem anderen wegstarb. Und dann die Rückkehr Naemis nach Bethlehem. In tiefer Verbitterung erfolgte sie. Dann die erste, zufällige, zaghafte Begegnung Ruths mit Boas auf dem Feld. Und dann an jene denkwürdige Nacht auf der Tenne. Schließlich die Hochzeit, bei der zunächst ja keineswegs klar war, ob nicht ein näherer Verwandter dem Boas die Ruth noch wegschnappt. Was wir daraus lernen können, ist, dass Gott auch in unseren Tiefen uns nahe ist und dass seine Hand uns auch da führt, gerade dann, wenn wir es nicht spüren. Oder formulieren wir es andersherum. In jeder christlichen Familie kommt es auf die sogenannten Kleinigkeiten an. Was weißt du, junge Frau, wenn du dich auf eine Kinderstunde vorbereitest, welche wichtige Aufgabe du für die dir anvertrauten Kinder hast? Weißt du, welchen Platz die, die dir anvertraut sind, später einmal im Gemeinwesen oder auch im Reich Gottes einnehmen werden? Wenn du, Mutter, deinem Baby die Windeln wechselst oder ihm die Nase putzt und du dich vielleicht gelegentlich fragst, was das alles soll und ob es nicht Wichtigeres auf diesem Planeten zu tun gäbe, wer weiß schon, was tatsächlich wichtig ist. Bitte missverstehen Sie mich hier nicht falsch. Es geht mir bei diesen Fragen nicht darum, dass wir uns zu irgendwelchen Erziehungsaktivitäten in einen Größenwahn hineinträumen und pausenlos mit der Optimierung unseres Nachwuchses beschäftigt sind oder uns von der Frage hetzen lassen, was wird einmal aus meinem Sohn oder meiner Tochter werden? Ich will damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass das scheinbar Kleine eine unermesslich große Reichweite haben und für das Reich Gottes sich als unvorhergesehen bedeutsam erweisen kann. Insofern kommt es auf die sogenannten Kleinigkeiten in unserem Leben an. Mein zweiter Punkt: Ahnungen, Sehnsüchte, Hoffnungen im Blick auf die Zukunft. Als die Nachbarn und Bekannten ihren Besuch bei Boas und Ruth abstatteten, da wussten sie nicht, dass das kleine Baby, das sie da betrachteten, ein Vorfahre Davids werden wird und damit auch ein Vorfahre des großen Sohnes Davids. Aber ist es nicht spannend zu beobachten, dass bei den Umstehenden so etwas wie eine Ahnung, ein Vermuten aufkam, dass mit dem Schönen der Geburt des kleinen Obed Großes verknüpft ist? Noch einmal, das war nicht eine deutliche Einsicht. Schon gar nicht war es Gewissheit, dass diese Geburt in die Königslinie hinauslaufen werde, oder gar zu Jesus Christus führen werde. Aber es scheint trotzdem eine Ahnung gewesen zu sein, dass dieser Geburt eine besondere Bedeutung zukommt. Nicht denken wir bereits an die Segenswünsche, die Boas bei der Ehe mit Ruth hörte. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 11, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Leha, die beide das Haus von Israel erbaut haben. Übrigens wird dieses Wort bei den orthodoxen Juden bis zur Gegenwart bei jeder Hochzeit gesprochen. Es ist somit heute zu einer Formel geworden. Aber zunächst wurde dieses Wort eingegeben durch eine Ahnung, dass dieses Familienglück einen wichtigen Platz innerhalb des Ganzen des Volkes Gottes einnehmen wird, zumal der Segen ja weitergeht. Ich lese Vers 11b und 12. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem, und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. Hier wird auf Peres verwiesen, einem bedeutenden Mann aus dem Stamm Juda. Wie gesagt, das war alles ein Ahnen, ein Mutmaßen, ein Wähnen, dass Gott den Sohn, der gerade geboren worden war, in einen größeren Bezugsrahmen stellen wird, als in den einer Familie. Dass dieses dann tatsächlich geschah, das beweist übrigens nicht die Kraft menschlicher guter Wünsche oder segnenden Wirkens von Menschen, sondern es zeugt von dem Wirken des allmächtigen, souveränen Gottes. Es war nämlich niemand anderes als genau dieser souveräne Gott selbst, der die Ruth in ihrem Leben zunächst einen sehr steinigen Weg geführt hatte. Das wurde dann in einem überraschenden Resultat gekrönt. Ruth, die Moabitin, wurde die Urmutter Davids. Mehr noch, sie wurde eine derjenigen Frauen, die im Geschlechtsregister Jesu in Matthäus 1 genannt wird. Übrigens sehen wir darin auch im Nachhinein, dass die Last der Schwierigkeiten Ruths leicht war, jedenfalls im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an ihr geoffenbart wurde. Genauso sagt die Heilige Schrift, wird es im Vergleich zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen auch bei uns sein. Sie können jeden von unseren Senioren fragen, und ich vermute, jeder wird Ihnen bestätigen, als ich Teenager war und dann in den 20ern meine Berufsausbildung machte, da habe ich mir mein Leben ganz, ganz anders vorgestellt, als es dann tatsächlich kam. Aber vielleicht können unsere Älteren bereits jetzt auch sagen, es war gut so, wie alles gekommen ist. Auf jeden Fall werden wir alle dies einmal aus voller Kehle in der Ewigkeit bezeugen. Alles, wirklich alles in meinem Leben hat mir zum Besten gedient. Wenn ich diesen zweiteiligen Schluss des Buches Ruth einmal mit einem Bild verdeutlichen darf, dann mit dem Folgenden. Im Blick auf die Familie sehen wir Boas zusammen mit seiner Frau und mit seinem Kind auf einer kleinen Bahnstation stehen. Überschrift: Familienidylle. Und dann kommt unerwartet ein ICE-Zug vorbei. Und nicht nur das, dieser Zug stoppt an dieser unscheinbaren Bahnstation. Und Boas und die Seinen steigen in den Zug ein. Der Zug setzt sich in Bewegung und er fährt seiner großen Bestimmung entgegen, hin zu David und darüber hinaus hin zu dem Sohn Davids, zu Jesus Christus. Die Bewohner Bethlehems winken dem Boas und seiner Familie. Wir vernehmen noch einen Segensgruß zum Abschied für den kleinen Obed. Vers 14, sein Name werde gerühmt in Israel. An was sie dabei wohl gedacht haben? Aber tatsächlich ist das ja dann auch geschehen in Israel, in der ganzen Welt. Obed, David, Jesus Christus. Dann rollt dieser ICE-Zug kraftvoll weiter. Aber ihr Lieben, wenn wir so über diese Verse nachdenken, gibt es da nicht doch etwas, das uns bei den beiden Geschlechtsregistern hier am Ende von Ruth 4 stört? Moment mal, so mag jemand denken, im Buch Ruth ging es doch bisher darum, dass das Haus Elimelechs erbaut werden sollte. Das Thema war doch, dass Elimelechs Name erhalten bleiben sollte. Es ging doch um Elimelech und um sein Geschlecht. Aber die Geschlechtsregister hier am Ende des Buches Ruth, sie stellen den kleinen Obed in die Linie des Boas, in die Linie, die von Peres bis hin zu David führt. Elimelech kommt nicht vor. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht störend? Ist das ein Happy End? Wurden damit nicht Elimelech und seine Familie, also auch Naemi, auf das Abstellgleis geschoben? Nun übersehen wir bitte nicht, dass Naemi gegen Ende des Buches keineswegs zur Seite gesetzt worden ist. Die Nachbarinnen sagten ausdrücklich, der Naemi ist ein Sohn geboren, in Vers 17. Und nicht nur das, die Nachbarinnen bezeichneten diesen Jungen sogar als den Löser der Naemi, in Vers 14. Löser hat hier den Sinn von Helfer. Tatsächlich, schlussendlich wird dieser Sohn der Helfer sein, der die Familie vor dem Aussterben bewahrt. Tatsächlich war Obed, der Naemi geboren wurde, wie es hier heißt, und das heißt auch dem verstorbenen Elimelech. Und so formulierten es ja auch die Nachbarn. Und sie hatten recht damit. Das war auch die Idee der Schwagerehe. Und so schließt dieser Bericht hier am Schluss des Kapitels tatsächlich einen Kreis. Gehen wir noch einmal zurück zum Beginn des Buches Ruth. Nicht wahr, gegen Ende von Kapitel 1 stellten die Bethlehemiter die Frage, ist das die Naemi, diese gebeugte, diese verhärmte Frau? Vers 19. Darauf erwiderte Naemi in ihrer Erbitterung, nennt mich nicht mehr Naemi. Naemi, das heißt Lieblichkeit oder Scham. Nennt mich stattdessen Mara, Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitterkeit zugefügt. Voll bin ich hingegangen, aber leer hat der Herr mich zurückkommen lassen. Vers 21. Und dann heißt es ohne Übergang, pointiert, in Vers 22, gleich im nächsten Vers von Ruth 1, das war in der Zeit der Gerstenernte. Mit anderen Worten, Naemi, siehst du nicht die vollen Ähren auf den Feldern? Es ist wieder Brot, Brot in Bethlehem, in Brothausen. Dieses unzufriedene Reden, das aus dem Mund Naemis floss, es wartete sozusagen darauf, dass es durch die Fakten, durch den Segen Gottes Lügen gestraft wird. Hier am Ende des Buches lesen wir Gottes Antwort. Der Naemi ist ein Sohn geboren. Vers 17. Der Herr hat die Lieblichkeit, den Charme seines Bundes nicht vernichtet. Nein, das hat er nicht. Gott, der Herr, dachte an Naemi und damit auch an ihren verstorbenen Mann Elimelech sowie an ihre Söhne Machlon und Chilion. Dabei schaltete Gott die Ruth und den Boas ein. Ruth wird in diesem Zusammenhang mit Ehre erwähnt, denn die Frauen bezeugen, Ruth 4, Vers 15, deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Am Ende des Buches wird also die Perspektive auf Naemi und auf das Geschlecht Elimelechs nicht weggedrückt. Der geborene Sohn, er wird Naemis Seele erquicken. Er wird sie gleichsam wieder zum Leben bringen und sie in ihrem Alter versorgen. In dem Bericht über Boas und Ruth und dem kleinen Obed findet somit die Geschichte des verstorbenen Elimelech und auch die Geschichte der einst so verbitterten Naemi ihre wunderbare Lösung. Man kann es vielleicht folgendermaßen formulieren. Der Kreis wird geschlossen, insofern Naemi in Kapitel 1 des Buches Ruth in einem gewissen Sinn im Zentrum stand. Nun in Kapitel 4 wird der Blick erneut auf Naemi fokussiert. Aber die Geschlechtsregister brechen diesen Kreis auf und sie lenken unseren Blick hin in eine neue Richtung, sodass nun Boas in den Vordergrund rückt. Und über ihn läuft die Linie hin zu David. Und auf diese Weise kommt eine unerwartete Wendung in das Buch Ruth. Von daher kann man übrigens nachvollziehen, wenn Bibelkritiker behaupten, dieses Geschlechtsregister, das passe nicht in die Gedankenführung des Buches Ruth. Aber diese Schriftkritiker haben in Wahrheit nichts verstanden. Denn das, was Gott dort in Bethlehem wirkte, ist etwas grundlegend Biblisches. Gott, der Herr, gebrauchte die Familiengeschichte Elimelechs und Naemis für sein Ziel. Und dieses Ziel war David. Und über ihn hinaus ist es unser Erlöser, unser Heiland und Herr. Gepriesen sei sein Name, Jesus Christus. Gott verwendete für dieses sein Ziel die menschliche Geschichte. Er verwendete für dieses Ziel eine Familiengeschichte. Aber das machte er auf eine souveräne Weise. Während alle Umherstehenden auf Naemi blickten und sagten, dieses alles ist wunderschön und wie gesagt, manche mochten wohl eine Ahnung gehabt haben, dass das hier Geschehene eine größere Bedeutung hat. Und dann kommt Gott, der Herr, und er erklärt, ja, so ist es. Und doch ist es ganz anders, als die Menschen es ausrechnen zu können meinen. Gleichsam hinter dem Rücken der Menschen war Gott damit beschäftigt, die Linie Davids zu stricken und damit die Linie hin zu seinem Sohn. Aber dieses verlief dann nicht mehr über Elimelech, sondern über Boas. Übrigens verhielt es sich vergleichbar bei Jesus Christus selbst. Denken wir noch einmal an das Geschlechtsregister in Matthäus 1, an das zweite. Und dieses Geschlechtsregister zielt auf Josef, denn er kam aus dem Haus Davids. Dann aber bricht das Menschliche ab. Es gibt gewissermaßen einen Cut, einen Einschnitt. Und dann wird uns berichtet, Jesus wurde aus der Jungfrau geboren, also ohne Beteiligung Josefs, des Sohnes Davids. Und doch wurde Jesus Christus im Haus Davids geboren. Denn durch die Verlobung, eine Verlobung war in Israel damals etwas anderes, als es das heute ist. Eine Verlobung meinte damals, Maria gehört rechtlich bereits zu Josef und damit zum Haus David. Und doch war dies die Erfüllung eines Gerichtswortes des Propheten Jesaja über das Haus David. Wir lesen es in Jesaja 7, wo Jesaja zu dem König Ahas sagen musste, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und sie wird einen Sohn gebären. Das war ein Gerichtswort, wenn ihr das mal im Zusammenhang in Jesaja 7 lest. Gottes Geschichte liegt nicht in der Verlängerung unserer menschlichen Möglichkeiten. Gleichwohl schaltet Gott uns in der Arbeit in seinem Reich nicht aus. Und diese Wahrheit wird bereits hier im Buch Ruth durch den Geist Gottes angedeutet. David wird nicht in der Verlängerung der Geschichte Elimelechs geboren, sondern in der Verlängerung der Geschichte des Boas. Boas, der im Buch Ruth scheinbar eine Nebenfigur bildete. Er erscheint eigentlich nur dazu da gewesen sein, das Geschlecht Elimelechs vor dem Aussterben zu bewahren. Doch dann kam es ganz anders. Christus, der Messias, kommt immer auf einem anderen Weg, als wir es meinen und wir es kalkulieren. Die Weisen aus dem Osten, sie suchten den König der Juden. Ja, wo suchten sie ihn? Klar, in Jerusalem. Auch sie mussten sich dann aus dem Wort Gottes belehren lassen. Und du, Bethlehem, aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk weiden wird. Du, Bethlehem. Ja, Christus und sein Kommen wurde durch die Propheten vorausgesagt. Aber das heißt nicht, dass er dadurch menschlichen Vorstellungen und Berechnungen ausgeliefert war. Gleiches gilt für die Wiederkunft unseres Herrn. Jesus sagt einmal in Matthäus 24 in der Ölbergrede, es werden Leute auftreten und sie sagen, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort. Und was sagt Jesus dann? Geht nicht hinaus, glaubt nicht. Die Erfüllung der Prophetie Gottes wird anders sein als unsere ausgeklügelten Geschichtsprojektionen es sich einbilden. Und doch heißt das nicht, dass wir die menschliche Geschichte verachten und darüber so sprechen, wie einst Nietzsche es tat, als er über das Irdische sprach als menschlich, allzu menschlich. Denn das, was Boas und Ruth im Glauben taten, in all ihrer Gebrechlichkeit, das gebrauchte Gott in seiner freien Macht auf seine göttliche Weise. Denn noch einmal, zum einen kann man ja nun wirklich nicht behaupten, dass durch diese Wendung, die Gott der Geschichte gab, Elimelechs Namen Schaden erlitten hatte. Das Gegenteil ist der Fall. Sein Name ist auf diese Weise mehr als nur in Erinnerung gehalten. Und überall dort, wo das Wort Gottes verkündet wird, wird auch sein Name erwähnt. Um es noch einmal in dem Bild von soeben zu sagen, Boas steht mit seiner Familie auf dem kleinen Bahnhof und er erwartet den Zug, der kommen soll. Menschen, Nachbarn stehen um Boas und Ruth herum, um sie hinauszugeleiten. Alle schauen sie gespannt in die Richtung, aus der sie den Zug vermuten. Und auf einmal ist der Zug da, aber er kommt von der anderen Seite. Diese Familiengeschichte aus der finsteren Richterzeit kommt somit eine gewaltige Bedeutung für die Heilsgeschichte zu. Das Buch Ruth weist hin auf das Kommen Christi in diese Welt. Es belehrt uns auch über unser eigenes Leben, auch über unseren Dienst im Reich Gottes, wie scheinbar klein und geringfügig er uns auch vorkommen mag. Obgleich wir wissen, dass Gott sein Reich ohne unser Dazutun zum Ziel führt, so wie es einmal im Propheten Daniel geschrieben ist, ohne Hände. Die Mächte dieser Welt werden ohne menschliches Mitwirken zerschmettert. Auch die Wiederkunft Christi wird nicht in der Verlängerung unserer menschlichen Anstrengungen liegen. Aber das macht uns in unserem Dienst im Reich Gottes nicht faul. Es macht uns nicht träge. Wir vernachlässigen nicht das Werk Gottes in dieser Welt, also auch in seiner Gemeinde. Andererseits wird uns diese Einsicht im Blick auf unseren eigenen Dienst entlasten. Sie befreit uns. Es ist Gott, der Herr, der handelt. Erkennen wir das? Sehen wir das? Er handelt immer wieder so, wie wir es nicht erwarten. Stets ist in dem Handeln Gottes ein Überraschungselement, sodass es anders abläuft und übrigens auch besser abläuft, als wir Menschen es uns ausmalen und planen. Viele von uns kennen vermutlich das Lied »Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehen«. Und dann fährt die Strophe nicht fort, und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Es geht dann weiter, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Das wollen wir im Glauben festhalten. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der Knecht ist gekommen und der wahre Knecht wird kommen. Der Sohn, der dem Boas und der Ruth geboren wurde, aber auch der Naemi und damit eben auch dem Haus Elimelechs, er erhielt den Namen Obed. Und die Bedeutung dieses hebräischen Wortes ist Diener oder auch Knecht. Es heißt in Vers 17, dass es die Nachbarinnen waren, die dem kleinen Jungen diesen Namen gaben. Nun, heutige Eltern überlassen in der Regel nicht die Namensgebung ihrer Kinder, ihren Nachbarn. Aber was brachten diese Nachbarinnen durch diese Namensgebung nicht zum Ausdruck? Was hatten sie nicht da für einen prophetischen Durchblick? Der Name Obed, er typisiert auch alle drei Hauptpersonen des Buches, also Naemi, Ruth und auch Boas. Sie waren alle Diener. Übrigens wurden auch alle drei gesegnet im Buch Ruth. Boas in Kapitel 2, Vers 20, Ruth in Kapitel 3, Vers 10 und Naemi in Kapitel 4, Vers 14. Da war Naemi. Sie hatte anfangs viel mit sich selbst zu tun. Aber als sie dann den Faden von Gottes Leitung in ihrem Leben wieder erfassen durfte, da sagte sie zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, damit es dir wohl ergehe? Sie fing an, wieder an andere zu denken. Sie setzte sich ein für ihre Schwiegertochter und erwies sich damit als Dienerin im Reich Gottes. Und dann war da auch Ruth. Boas sagte zu ihr: Gesegnet seist du von dem Herrn, weil du keinem der jungen Männer nachgelaufen bist, arm oder reich. Ihr Lieben, das heißt doch nichts anderes, als dass Ruth in ihrem Wunsch zu heiraten nicht ihr eigenes Interesse in den Vordergrund rückte. Vielmehr sah sie von ihren privaten Zielen ab und blickte auf das Interesse der Familie der Naomi. Es mag so gewesen sein, dass für Ruth persönlich der wohl schon in die Jahre gekommene Boas nicht gerade die attraktive Partie schlechthin war. Aber darauf achtete sie nicht, als sie sagte: Breite deine Flügel über mich aus, denn du bist der Löser. Ruth, sie hatte die Absicht, mit ihrer Ehe dem Interesse einer anderen Familie in Israel zu dienen. Ja, und dann war da noch Boas. Dieser Mann folgte ebenfalls nicht seinen eigenen Wünschen oder Begierden. Er setzte nicht die Eheschließung mit Ruth auf Biegen und Brechen durch. Obwohl er wohl von Ruth bereits stark beeindruckt war, ordnete er sein privates Glück den biblischen Ordnungen und Einrichtungen Gottes unter. Denn er war davon überzeugt, dass Gott, der Herr, seine Ordnungen und Gebote zum Segen der Menschen gegeben hatte. Und so gab Boas dem näherstehenden Löser die erste Chance. Für Boas stand nicht seine privaten Wünsche im Vordergrund. Er suchte in erster Linie das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Auch erwies er sich damit als Diener Gottes. Aus allen diesen Gründen ist der Name Obed treffend gewählt. Wenn wir so wollen, können wir sagen, dieser Name fasst die Botschaft des gesamten Buches Ruth zusammen. Diese drei Männer, sie dienten in der Zeit der Richter dem Herrn und darum dienten sie auch einander. Sie dienten sich gegenseitig. Und Gott hat ihren Dienst gebraucht, und zwar auf seine Weise. Denn dieser Obed wurde der Vater von Isai und Isai wurde der Vater von David. Und David wurde nach dem Fleisch der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus Christus, ihr Lieben, er ist der Diener par excellence. Siehe, ich bin in eurer Mitte wie einer, der dient, sagte er einmal zu seinen Jüngern. Von ihm strahlt die Botschaft des Dienens hinein in seine Gemeinde, sodass in seinem Reich eine Haltung des Dienens herrscht. Sein Dienen zeigte sich in erster Linie in seinem Werk der Versöhnung. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben zum Lobpreis für viele. Matthäus 20, Vers 28. Auch aus diesem Grund steht am Ende des Buches Ruth nicht der Name Elimelechs im Zentrum, sondern der Name Boas. Und Boas, das meint hier so viel wie die Linie hin zu David und darüber hinaus zu dem großen Sohn Davids. Und damit wird am Ende des Buches Ruth unser Blick auf Christus gelenkt. Es ist der Christus, der gekommen ist, nicht auf das ihm gedient wird. Er hätte es wahrlich verdient, dass man ihm dient, sondern damit er selbst dient und sein Leben auf den Opferaltar legt als Lösegeld für viele. Darum verschiebt der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit. Elimelech und seine Familie, sie werfen am Ende des Buches Ruth gleichsam ihre Kronen vor die Füße dieses Retters. Elimelechs Name ist kein Endpunkt. Er ist kein Ziel in sich selbst. Vielmehr wird das wiederhergestellte Elimelechs dienstbar an dem einen Namen, der übrig bleibt. wenn alle anderen Namen verblichen sind. Sein Geschlecht wird dem Namen von Jesus Christus dienstbar, denn der Name Jesus Christus muss ewig Ehre empfangen. Möge doch auch unser Leben, auch das Leben in unseren Ehen und Familien, dienstbar sein diesem herrlichen Namen Jesus Christus. Wir hatten kürzlich einmal in Gießen in einer Bibelstunde von dem Haus des Stephanas gelesen. Von diesem Mann heißt es, dass er sich den Heiligen zum Dienst verordnet hat. In 1. Korinther 16, Vers 15 lesen wir das. Stephanas machte also eines Tages seiner Familie folgenden Vorschlag. Hört einmal zu. Wir wollen als Familie Gott dienen und damit auch seinen Heiligen. Wenn man so will, war das eine Art von Selbstordination zum Dienen im Reich Gottes. Oder erinnern wir uns an Josua, der gegen Ende seines Dienstes bezeugte, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir wollen nicht davon ablassen. Zu Beginn der Predigtreihe über das Büchlein Ruth, das mit dieser Predigt jetzt zu Ende geht, sagte ich, dass wir in diesem Buch Zeugen sind von der Begegnung zwischen Menschen, die sowohl in der Gemeinde schon länger da sind, als auch von Menschen, die von außen in die Gemeinde kommen. Naemi und Boas, sie repräsentieren diejenigen, die bereits länger zur Gemeinde gehörten. Ruth kam dann von außen. Aber sie alle fanden einander im Dienen. Bis zum heutigen Tag ist in der Gemeinde Gottes das Dienen der Zement, der alles zusammenhält. So lasst uns alle, egal ob wir schon länger dazugehören oder erst kürzlich dazugestoßen sind oder gerade im Begriff stehen, hinzuzukommen, füreinander als Diener und als Dienerinnen da sein und so unserem Herrn Jesus Christus Ehre geben. Er, der in unser Elend kam und der uns unüberbietbar gedient hat. Das ist das wirkliche Happy End. Die Herrschaft Christi ist über uns angebrochen, sodass wir unsere Kronen zu seinen Füßen werfen, sodass unser Leben nichts anderes sein darf als ein Verweis auf Christi gnädige Herrschaft, die zum Ausdruck kommt in dem Namen Obed, Diener, Knecht. Amen.